Ich habe am ersten Abend erzählt oder angedeutet meine Fußballkarriere. Ich hatte erzählt, dass ich aktiv Fußball gespielt habe in der E-Jugend. E-Jugend, das ist so, glaube ich, von Geburt an bis, ich weiß gar nicht genau wie lange, aber jedenfalls erinnere ich mich dunkel dran an das Spielsystem, an diese Gemeinschaft auf dem Feld. Und wir waren also in der Regel 11 Leute auf dem Platz pro Mannschaft. Und dann lief das System eigentlich so, da, wo der Ball ist, sind 20 Spieler. Wenn es schlecht lief, sogar 22. Und diese Lawine mit diesem Ball, die schiebt sich so über diesen Platz. Und am Rand stehen zwei völlig entnervte Menschen, auch Trainer genannt, die versuchen irgendwie System in dieses Spiel hineinzubringen. Und sie raufen sich die Haare, weil das, was da auf dem Platz geschieht, herzlich wenig zu tun hat mit einem Team, mit einer Gemeinschaft. Sondern das sind irgendwie 22 Leute, die nichts anderes vor Augen haben, als diesen Ball und diesen Ball irgendwie in dieses Tor zu kriegen. Und es ist harte Arbeit, langjährige Arbeit, eine Mannschaft zu formen, ein Team hinzubekommen, in dem jeder seinen Platz einnimmt. Eben nicht diese Lawine, nicht diese Ansammlung von einzelnen Individualisten, sondern eine Gemeinschaft, ein Team, das zusammen funktioniert. Harte Arbeit. Und ich glaube, das gilt nicht nur für eine Fußballmannschaft, sondern das gilt für jede Gemeinschaft, für unser Miteinander, für unser Zusammenleben. Ich erinnere mich so an meine ersten Schritte, bewussten Schritte in der Kirche. Also ich bin da nicht so groß geworden drin, sondern irgendwann im zarten Alter von 18 Jahren, da wurde ich auf ganz abenteuerliche Weise von Gott angesprochen. Wir waren in Schottland, ich war mit einem Freund unterwegs, wir haben Urlaub gemacht und dann dort auf einem Platz in Edinburgh, da spricht mich plötzlich jemand an, eine Schottin. Wir standen da, das war so Straßentheater, Musik und da war eine Gruppe, die haben getanzt und irgendwie habe ich spitz gekriegt, das ist irgendwas Christliches. Und als ich da stand und zusah, dann kam eine Frau auf mich zu und hat mich angesprochen. Es war eine Schottin und wenn ihr schon mal gehört habt, wie Schotten reden, die kann man nicht verstehen. Also ist sie wieder abgezogen und kurze Zeit später kam jemand aus diesem Team und es war ein Deutscher. Es war ein internationales Team und den habe ich einigermaßen verstanden. Und der hat mich zum ersten Mal so ganz bewusst auf das Thema Glaube an Gott und auf Jesus Christus angesprochen. Er hat mich gefragt, wie stehst du zu Jesus Christus? Und ich habe gesagt, ich stehe überhaupt nicht, ich weiß gar nicht, was ich mit dieser Frage anfangen soll. Und dann haben wir miteinander gesprochen und irgendwie hat es mich doch auch angesprochen, über den Glauben nachzudenken. Und was mich sehr fasziniert hat, dass er und noch jemand aus dieser Gruppe sich Zeit genommen hat und mit uns noch 2 Tage durch Schottland gefahren sind. Sie hatten ein Auto, ich hatte keins, wir waren mit Interrail unterwegs. Und die sind mit uns dann durch Schottland gefahren und haben uns einfach mehr über den christlichen Glauben erzählt. Und ich dachte, so wie der Auto fährt, der muss wissen, wo er die Ewigkeit verbringt, der hat keine Angst vorm Tod. Also es war abenteuerlich. Und als ich dann aus diesem Urlaub zurückkam und meinen Mitschülern erzählt habe, was da passiert ist, da kam raus, da sind einige Christen drunter. Und die haben mich dann mitgenommen in eine Jugendgruppe. Und dann war ich zum ersten Mal so wissentlich in einer christlichen Jugendgruppe. Und ich weiß nicht mehr genau, worum es da inhaltlich ging. Es war, glaube ich, ein ziemlich schräges Thema. Doch, ich glaube, ich weiß es sogar noch. Ich konnte es mir merken, warum auch immer. Es ging um die theologische Deutung des Früh- und Spätregens im Jakobusbrief. Ich habe seither nie wieder drüber nachgedacht. Und das war auch nicht das, was mich irgendwie angesprochen hat. Aber die Gemeinschaft derer, die da zusammen waren, das hat mich schon fasziniert. Und dass die offensichtlich ganz ernsthaft daran geglaubt haben, dass es da einen Gott gibt, zu dem man reden kann. Und die haben dann miteinander gebetet. Es gibt so manche Wissens, die in Gemeinden sind, so eine Gebetsgemeinschaft, also wo alle möglichen Leute beten. Und das ging dann so reihum. Ich saß auch in der Reihe und die Einschläge kamen näher. Und ich wusste überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie geht das? Und dann kurz vor mir ist es auch abgebogen, ja, das war gut. Aber es hat mich irgendwie fasziniert, wie die Leute mit Gott gesprochen haben. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Und dann hat das nicht lange gedauert. Und ich habe angefangen zu glauben und ich habe gesagt, Jesus, wenn du wirklich da bist, dann zeig dich in meinem Leben. Und das hat mein Leben auf den Kopf gestellt. Und das war das eine. Und dann kam ich in die christliche Gemeinde. Ich war damals Hardrock-Musiker, damals hatte ich noch Haare. Und war also sehr viel unterwegs mit ganz unterschiedlichen Bands. Uriah Heep kennt vielleicht noch manche, Lady in Black, genau, mit denen waren wir unterwegs. Also das war so meine Musikwelt. Und dann kam ich in die Gemeinde und dann haben die da gesungen. Und dann haben da so Posaunen gespielt. Und das war für mich wirklich der Albtraum. Und ich dachte, also das mit Gott finde ich ja gut, aber das überlebst du nicht. Aber trotzdem, irgendwie habe ich reingefunden und so, und irgendwie hat es mir auch fasziniert, diese Gemeinschaft, wie man miteinander umgeht, bis zu dem Zeitpunkt, als ich das erste Mal auf ein christliches Volleyballturnier gefahren bin. Und da haben lauter Jugendkreis, ich weiß gar nicht mehr, wer das alles war, die haben da gegeneinander Volleyball gespielt. Und da wäre ich fast vom Glauben abgefallen, weil ich erlebt habe, wie die miteinander umgehen. Also die haben sich nicht umgebracht, okay, immerhin, aber das war es auch schon. Also ich dachte, Moment mal, was machen die da? Wie gehen die miteinander um? Ich dachte, ich bin in der himmlischen Gemeinschaft gelandet, ja, und auf einmal bin ich da, wo ich dachte, das kann ich auch. Das kenne ich gut. Also es ist auch nicht so, dass die Gemeinde automatisch die himmlische Gemeinschaft ist. Und eine zweite nüchterne Erfahrung, die ich dann irgendwann gemacht habe, war die, dass ich gemerkt habe, ich bin auch nicht besser, ich kriege es auch nicht besser auf die Reihe. Gemeinschaft ist kein Selbstläufer. Auch eine himmlische Gemeinschaft ist kein Selbstläufer, sondern es ist etwas, das gestaltet werden muss. Gemeinschaft muss gestaltet werden. Und Gemeinschaft ist höchst zerbrechlich. Und vielleicht haben Sie das auch schon mal gedacht, das Leben in der Gemeinschaft wäre so einfach, wenn alle wären wie ich. Oder das Leben wäre so einfach in der Gemeinschaft, wenn die anderen einfach nicht da wären. So denken wir manchmal und auf der anderen Seite wissen wir genau, nein, ohne Gemeinschaft macht Leben keinen Spaß. Wir sind als Gemeinschaftswesen geboren. Das gehört zu uns. Wir sind von Anbeginn, vom ersten Atemzug und davor auf Gemeinschaft angelegt, auf Beziehung angelegt. Wir sind nicht als Einzelkämpfer geschaffen. Manche Menschen werden zum Einzelkämpfer, aber wir sind nicht als Einzelkämpfer geschaffen, wir sind als Gemeinschaftswesen geschaffen. Und der ideale Mensch ist nicht Superman, der alles kann, sondern der ideale Mensch ist der ergänzungsbedürftige Mensch, der die anderen braucht. Und gemeinsam sind wir stark. Und gemeinsam ergänzen wir uns. Und das ist etwas Wunderbares, wenn so Gemeinschaft funktioniert und wir uns ergänzen. Und dann ist plötzlich eine Gemeinschaft, eine himmlische Gemeinschaft, weil wir erleben, wow, wie toll ist es mit anderen in der Gemeinschaft unterwegs zu sein. Wie schön, dass ich nicht alleine bin, dass ich nicht Einzelkämpfer bin. Aber auf der anderen Seite merken wir, wie anstrengend es oft ist und wie wir uns oft verletzen, wie wir uns das Leben schwer machen und wie Gemeinschaft so oft scheitert und wir es eben nicht auf die Reihe kriegen, wir es nicht hinbekommen, obwohl es so wichtig wäre. Und oft ist Gemeinschaft mit so vielen Verletzungen und Schmerzen verbunden. Und jeder von uns hat eine Geschichte mit Gemeinschaft und hat eine Geschichte mit anderen Menschen. Und diese Geschichte ist oft auch, neben dem, dass es hoffentlich auch eine schöne Geschichte ist, es ist oft auch eine Geschichte von Verletzungen, wo uns andere verletzt haben, aber auch wo wir andere Menschen verletzt haben. Da sind wir auch äußerst gut drin. Also wir sind regelrecht verflochten in einer Beziehungskiste und es ist nicht einfach, diese Gemeinschaft zu gestalten. Es ist nicht einfach, in dieser Gemeinschaft zu sein. Und manchmal wünschen wir uns und sehnen wir uns nach einer perfekten Gemeinschaft, in der alles ganz toll ist. Das Problem ist, sobald wir dabei sind, ist sie nicht mehr perfekt. Weil wir nicht perfekt sind, weil wir Fehler machen, weil wir uns oft schwer tun, Gemeinschaft zu leben. Und das vielleicht tröstlich an dieser Stelle ist, dass wir nicht alleine sind. Wenn ich in die Bibel schaue, dieses Buch, das mir sehr kostbar ist, dieses Buch, das ich das Wort Gottes nenne, in dem sich Gott zu Wort gemeldet hat, es ist für mich so eine Art göttliche Betriebsanleitung für unser Leben, wo Gott sich vorstellt, was er zeigt und wo er auch Tipps gibt, wie das Leben funktionieren kann. Aber diese Betriebsanleitung beginnt mit 11 Kapiteln, die eigentlich symptomatisch sind für die menschliche und für die Gemeinschaft untereinander. Sie beginnt damit, dass Menschen geschaffen werden und sie werden dann nicht alleine geschaffen, sondern sie werden auf Gemeinschaft geschaffen. Ganz am Anfang heißt es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist, ich will ihm eine Ergänzung schaffen. Ich will, dass Menschen zusammen sind. Und der Ursprung war auch, dass Gott gesagt hat, ich möchte nicht alleine sein, sondern ich möchte in Gemeinschaft mit Menschen leben und deshalb schafft er Menschen. Aber dann dauert es nicht lange und dann ist diese Gemeinschaft brüchig und alles beginnt mit einem Misstrauensvotum gegen Gott. Als nämlich Gott Spielregeln für das Leben und für diese Gemeinschaft gibt, als er den Menschen sagt, wie es funktioniert, da sind die Menschen auf einmal dabei und sagen, Moment mal, warum will er mir reinreden in mein Leben? Ich weiß doch selber, was gut und richtig ist. Ich kann mein Leben doch selber gestalten. Also warum sollte mir ein Gott in mein Leben hineinsprechen? Und so beginnt die ganze Misere. Und das ist der Anfang und dann plötzlich verstehen sich Menschen nicht mehr. Plötzlich kommt es zu Gewalt in Familien, sogar zu einem Brudermord. Und plötzlich verstehen sich die Menschen nicht mehr. Und es dauert nicht lange, bis die ganze Geschichte ein großes, einziges Chaos ist und die Gemeinschaft in einem Scherbenhaufen am Boden liegt. Gemeinschaft ist schwierig. Und auch unsere Gemeinschaft, die wir erleben, ist äußerst fragil. Und das erleben wir in diesen Tagen ja auch wieder. Und ich finde auch so, die Corona-Zeit hat uns da manches gelehrt auch, wie unbarmherzig wir an vielen Stellen unterwegs sind, wie schnell Beziehungen zerbrechen. Und wie schnell ein Keil selbst durch Familien durchgeht. Gemeinschaft ist brüchig. Es ist kein Selbstläufer. Es ist leicht, eine Gemeinschaft zu zerstören. Es ist unendlich schwer, eine Gemeinschaft zu bilden, aufzubauen und zu trainieren, so dass eine Mannschaft entsteht. Ich finde es schön, dass solche Geschichten in der Bibel stehen, dass die Bibel uns nicht irgendwie eine heile Weltbild vorgibt, sondern die Beziehungsgeschichten und die Gemeinschaftsgeschichten in der Bibel sind oft Geschichten, die auch brüchig sind, wo Menschen Fehler machen, wo Gemeinschaft nicht gelingt. Und meistens hängt es aber auch damit zusammen, dass sie Gott außen vor lassen, dass sie sagen, wir kriegen das selber hin. Wir brauchen Gott nicht. Und plötzlich passiert das, was so leicht passiert, wenn Gott aus der Mitte kommt, dann stelle ich mich selbst in die Mitte. Dann bin ich plötzlich der Nabel der Welt und sage, alle müssen für mich da sein. Und die anderen sind dafür zuständig, dass mein Leben gut funktioniert. Aber wir merken, es funktioniert nicht so. Und deshalb ist es gut, wenn wir auch gerade, wenn es um Gemeinschaft geht, auf Gott hören. Wie hat sich Gott das eigentlich mit der Gemeinschaft gedacht? Ich habe gerade gesagt, für mich ist die Bibel auch so etwas wie eine Betriebsanleitung für unser Leben. Das ist ja so, wir brauchen ja manchmal Anleitungen. Das ist bei allem so. Also es hilft einfach, wenn wir eine Anleitung haben und nicht alles selbst ausprobieren müssen. Und das Leben lässt sich nicht in allen Zügen ausprobieren. Und deshalb ist es gut, wenn wir hören und es ist das Beste, wenn wir auf Gott hören. Und Gott gibt uns einige Tipps mit auf den Weg, wenn es darum geht, eine himmlische Gemeinschaft zu gestalten. Und es sind 4 Stichworte, die ich Ihnen heute Abend mal mitgebe zum Nachdenken. 4 Stichworte für eine gelingende, für eine himmlische Gemeinschaft. 4 Stichworte, die Voraussetzung dafür sind. Und das Erste, was eine Gemeinschaft braucht, egal wie klein oder groß sie ist, ja, die kleinste Gemeinschaft, eine Zweierbeziehung, das Erste, was sie braucht, Vertrauen. Vertrauen ist das Fundament, ist der Grund für jede Beziehung. Wir merken das ganz einfach. Ja? Wenn ein Mädchen oder ein Junge zu einem Mädchen sagt, du, ich liebe dich. Und dann fängt der Junge an und sagt, oder fängt das Mädchen an und sagt, ja, das ist interessant. Aber ich muss ja mal prüfen, ob er es ernst meint. Ja? Einfach, weil er sagt, ja, so kann man ja einfach nicht glauben. Also sie setzen einen Privatdetektiv auf ihn an, der ihn rund um die Uhr beschattet, um rauszukriegen, meint er das auch wirklich ernst. Sie schließt ihn an einen Lügendetektor an, um rauszukriegen, wenn er sagt, ich liebe dich, stimmt das oder lügt er am Ende? Ja, und man kann sich ausmalen, wenn es so weitergeht, wie diese Beziehung endet. sie ist zerstört, weil Misstrauen zerstört. Eine Gemeinschaft lebt von Vertrauen. Ohne Vertrauen ist eine Gemeinschaft überhaupt nicht möglich. Misstrauen zerstört. Vertrauen ist nötig für eine Beziehung. Und die Urmisere der Menschheit ist Misstrauen. Misstrauen gegenüber Gott und daraus die Folge Misstrauen gegenüber anderen Menschen. Das ist das erste Misstrauen, das ganz am Anfang der Bibel zur Sprache kommt, als ein Mensch sagt, sollte Gott das gesagt haben, als er darauf hingewiesen wird, dass jemand in Frage stellt, was Gott gesagt hat. Und dann sagt jemand, sollte Gott gesagt haben. Und dann fangen die Menschen an zu zweifeln und zu überlegen, hat es Gott wirklich gut mit uns gemeint? Oder vielleicht meint er es ja gar nicht wirklich gut mit uns. Vielleicht will er ja etwas vorenthalten von mir. Vielleicht ist er ja gar nicht so gut, wie man immer denkt. Vielleicht ist er ja eigentlich eher so eine Einengung für mein Leben, wie so eine Fessel, der mir sozusagen alles verbietet, was Spaß macht. Ja, hat man so eine Karikatur gelesen von Helga dem Schrecklichen, vielleicht noch bekannt. Und da kommt ein Freund zu Helga und sagt, du, ich habe was gemacht und ich weiß nicht, ob es eine Sünde war. Dann sagt Helga, hat Spaß gemacht? Dann sagt er, ja, dann war es eine Sünde. Manche haben solche Vorstellungen davon, dass sie denken, Gott ist der große Spielverderber, der Spaßverderber. Und dann ist das Misstrauen gesägt. Meint es Gott wirklich gut? Und das Problem am Vertrauen ist ja, man kann es nicht theoretisch einüben. Vertrauen geht nur praktisch. Es gibt kein theoretisches Vertrauen, sondern es ist immer praktisch. Ich muss mich einlassen, ich muss mich riskieren. Ich muss mein Leben in die Waagschale werfen und ich werde erst hinterher herauskriegen, ob sich das Vertrauen gelohnt hat. Natürlich lohnt es sich manchmal, ein bisschen zu prüfen. Aber irgendwann ist dieser Schritt gefragt, dass ich mich anvertraut. Und anders ist Gemeinschaft nicht möglich und anders ist eine Beziehung nicht möglich. Und dieses Vertrauen müssen wir einüben. Und die beste Schule ist, dieses Vertrauen zu Gott einzuüben. Vertrauen heißt ja nichts anderes übersetzt als Glaube. Wenn in der Bibel von Glaube die Rede ist, dann ist damit Vertrauen gemeint. Und da sind wir genau bei diesem Thema. Und dieses Vertrauen gilt es einzuüben. Und Vertrauen, da steckt ja auch das Wort Treue drin. Vertrauen hat etwas mit Treue, mit Verlässlichkeit zu tun, dass ich mich auf jemand anderen verlassen kann. Und deshalb ist Vertrauen die Basis. Und deshalb ist es das Erste, worum es geht, dass wir Vertrauen einüben. Und Gott ist der, der uns Vertrauen schenkt, der uns mit Vertrauen begegnet. Und Gott ist der, der uns einlädt, ihm zu vertrauen, ihm zu glauben. Und das ist die Basis nicht nur für diese Beziehung zu Gott, sondern das ist die Basis auch für eine gelingende Gemeinschaft. Das ist das erste Stichwort. Das zweite Stichwort, Liebe. Das ist ja so ein inflationäres Wort. Wenn man über Liebe spricht, ja, da kann man ja alles damit meinen. Und im Radio rauf und runter irgendwelche Liebeslieder, irgendwelche Liebesfilme, die gezeigt werden. Also dieses Thema wird ja bis zum Anschlag traktiert. Und die Frage ist ja trotzdem, was meine ich eigentlich damit, wenn ich sage Liebe? Manche verbinden damit irgendein schönes Gefühl, Schmetterlinge im Bauch. Oder andere verbinden damit schlicht und ergreifend Sex oder ein bestimmtes Verhalten. Aber ich sage, ein Verhalten ist nicht automatisch Liebe. Also wenn ich zum Beispiel einer Oma über die Straße helfe, dann kann das Liebe sein. Wenn sie gar nicht über die Straße wollte, ist es keine Liebe. Also es ist nicht automatisch ein bestimmtes Verhalten Liebe. Also was ist mit Liebe gemeint? Liebe ist kein Gefühl. Und alle, die schon länger verheiratet sind, die wissen das, dass Liebe manchmal sehr harte Arbeit ist. Und dass Liebe nicht einfach ein Gefühl ist, sondern dass Liebe ein Entschluss ist. Wir sagen ja manchmal, ich will dich lieben. Da kommt dieser Entschluss zum Ausdruck, ich will das. Und das ist Arbeit. Wenn ich diesen Entschluss fasse, dann heißt es, es ist harte Arbeit. Und wir wissen, wie harte Arbeit es ist, eine gute Gemeinschaft hinzubekommen. Das ist Arbeit, das ist kein Selbstläufer. Es ist eine Entscheidung. Das gilt für ein Eheversprechen und das gilt genauso für eine Gemeinschaft. Dass wir sagen, ich stehe zu dir, ich trage dich. Und das ist das Schönste in einer Gemeinschaft, wenn wir einander tragen. Und wenn wir es erleben, wenn wir fallen, dass andere uns auffangen. Und der wichtigste Entschluss der Weltgeschichte ist ein Entschluss zur Liebe. Das ist dieser Entschluss, den Gott gefasst hat. Ich will dich lieben, Mensch. Und du bist mir alles wert. Und ich werde meine Liebe nicht aufgeben zu dir, sondern ich halte meine Liebe zu dir durch, egal was es kostet. Und was es kostet, das sehen wir in der Bibel, als Jesus in diese Welt kommt, sein eigener Sohn. Und er diese Liebe den Menschen nahe bringen möchte. Und viele fasziniert sind davon. Und manche wollen es nicht wahrhaben. Und dann wird Jesus rausgeschmissen. Dann wird diese Liebe missachtet. Und als Jesus am Kreuz hängt und seine letzten Atemzüge tätigt, da sagt er: Vater, vergib ihnen. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Jesus hält seine Liebe durch, selbst bis zum bitteren Ende über den Tod hinaus. Ich will dich lieben. Das ist der Entschluss, den Gott gefasst hat, und diesen Entschluss wird er nicht revidieren. Gott kann nicht anders, er ist Liebe und er will nicht anders, weil er uns liebt, weil es sein Entschluss ist. Es ist sein Entschluss, uns zu lieben. Es war sein Entschluss, Jesus in die Welt zu schicken. Und Jesus liebt auch weiter da, wo er keine Gegenliebe erfährt. Und wir wissen, das ist die schwierigste Liebe. Es ist leicht zu lieben, wenn andere uns lieben. Es ist leicht zu lieben, wenn andere uns sympathisch sind. Es ist leicht zu lieben, zurückzulieben. Aber Jesus ist der, der zuerst liebt, unabhängig von unserer Liebe, der uns einfach liebt, weil er liebt. Das ist sein Entschluss. Und das ist das Zweite, Liebe. Und das dritte Stichwort ist das Stichwort Hingabe. Das klingt ein bisschen antik, aber es ist unglaublich wichtig. Hingabe. Vertrauen und Liebe münden in Hingabe. Und Hingabe macht deutlich, es geht darum, dass wir uns investieren. Menschliche Beziehungen lassen sich nicht wirtschaftlich führen. Also so minimaler Invest, maximaler Ertrag. Das funktioniert in Beziehungen nicht. Das funktioniert auch in einer Gemeinschaft nicht. Sondern eine Gemeinschaft lebt von anderen Voraussetzungen. Maximale Investition, unabhängig von dem, was ich bekomme. Unabhängig vom Profit. Und natürlich gibt es beglückende Erfahrungen mit Gemeinschaft. Natürlich ist es schön, wenn wir mit anderen unterwegs sind. Aber das kann nicht die Voraussetzung sein, dass wir sagen, nur wenn mir die Gemeinschaft etwas bringt, bin ich mit ihr unterwegs. Damit ist die Gemeinschaft schon zum Scheitern verurteilt. Jesus sitzt eines Abends mal mit seinen Freunden, mit seinen Jüngern am Lagerfeuer. Und dann kommen sie so ins Gespräch. Und dann kommen sie auch ins Gespräch über Gemeinschaft und sie kommen ins Gespräch, was ist eigentlich wahre Freundschaft? Und dann sagt Jesus einen bemerkenswerten Satz, der kurze Zeit später harte Realität wird. Jesus sagt einmal, die größte Liebe, die ein Mensch hat, die wird dadurch deutlich, dass er sein Leben gibt für andere. Das ist die größte Liebe, die ein Mensch geben kann. Das ist Hingabe. Jesus gibt sich hin, Jesus investiert alles und er lebt diese größte Liebe. Und er fragt nicht, was habe ich davon? Das ist überhaupt nicht seine Brille, was bringt es mir, sondern er fragt nur, was bringt es dir? Und deshalb ist Hingabe so wichtig. Eine Gemeinschaft lebt von Hingabe. Eine Gemeinschaft, die ist die Summe aller Hingaben, dass wir uns hineingeben und nicht nur rausziehen. Und ich glaube, das ist ein großes Problem unserer Gesellschaft momentan, dass es viele gibt, die rausziehen wollen, aber dass es nicht so viele gibt, die investieren wollen. Gemeinschaft lebt vom Invest, von der Hingabe. Und Jesus lebt es uns vor, was es bedeutet. Und das vierte Stichwort, Vergebung. Der Tod von Jesus ist ja nicht nur ein Zeichen seiner Liebe, sondern es ist auch der Ort, an dem deutlich wird, wie Gott vergibt. Das, was Jesus dort tut, ist mal bildlich gesprochen, er schafft eine Müllhalde für den Müll, den wir in unserem Leben produzieren. Es ist ein Ort, wo wir unser Misstrauen hinbringen können, wo wir unsere Verletzungen hinbringen können. Da stirbt nicht irgendein guter Mensch für andere, sondern da stirbt der Sohn Gottes. Da stirbt Gott. Und dieser Tod bedeutet etwas für unsere Beziehungen, weil dieser Tod ein stellvertretender Tod ist. Jesus stirbt und er übernimmt damit die Konsequenzen unseres Misstrauens. Er sagt, ich nehme das auf mich. Bringt mir euer Misstrauen. Bringt mir das, wo ihr nicht vergebungsbereit seid. Bringt mir eure Verletzungen. Und er schafft einen Ort, wo wir das abladen können. Wo wir unsere kaputten Beziehungen hinbringen können. Wo wir unsere zerbrochene Gemeinschaft hinbringen können. Wo wir mit unserer Lieblosigkeit hinkommen können. Wo wir mit unserer Treulosigkeit hinkommen können. Und er nimmt es auf sich. Schuld braucht Vergebung. Wenn wir keine Vergebung erleben, dann wird es ein Kreislauf von Gewalt und Gegengewalt. Und das zerstört jede Gemeinschaft. Jesus trägt die Konsequenzen für unser Handeln. Er tut etwas, das uns ein neues Leben ermöglicht. Er vergibt uns. Vergebung ist so wichtig für unser Leben, dass wir Vergebung erleben und dass wir es lernen zu vergeben. Denn das gehört zur Gemeinschaft dazu, wo Menschen zusammenkommen, da geschehen Verletzungen. Entweder wir werden verletzt durch andere oder wir verletzen andere. Und wo Menschen zusammenkommen, da braucht es Vergebung. Manchmal brauchen andere Vergebung und manchmal bin ich es, der Vergebung braucht. Und es ist so wichtig, dass wir aus dieser Vergebung heraus leben und dass wir auch aus dieser Vergebung zu Gott herausleben, dass wir selber am eigenen Leib erfahren, was es heißt. Das sind vier Stichworte, vier Eigenschaften für eine himmlische Gemeinschaft, vier Grundlagen für Beziehung, dass wir Vertrauen lernen, dass wir lieben lernen, dass wir Hingabe lernen und dass wir Vergebung lernen. Und das Beste, was uns passieren kann, ist, wenn wir abschauen. Wenn wir bei Gott abschauen, wie er sich das vorgestellt und wie er es lebt mit jeder Phase seines Lebens. Und das Gute heute Abend ist zu wissen, diese Liebeserklärung von Gott steht. Sein Vertrauen steht. Und seine Hingabe hat er bewiesen, hat er gelebt. Und er hat seine Vergebung ausgesprochen. Es ist alles bezahlt. Und wir können profitieren von dem, was Jesus getan hat. Und das ist nicht nur etwas, was für uns persönlich von Bedeutung ist, sondern es ist etwas, das für unsere Gemeinschaft, für unser Miteinander von Bedeutung ist. Und das gilt für jede Gemeinschaft. Ich habe es ja gerade angedeutet. Auch Christen sind darin nicht immer die Besseren. Auch wir müssen üben, auch wir müssen es lernen, als Team zusammenzukommen. Und christliche Gemeinschaft ist manchmal spannend, weil es auch nicht nur der Club der Interessierten ist und der Sympathisanten, sondern in der Gemeinde finde ich Menschen, mit denen hätte ich normalerweise nie etwas zu tun. Und in der Gemeinschaft finde ich Menschen, wo ich sage, also die kann ich nun zu allerletzt brauchen. Das ist so. Und was ist das für ein herrliches Übungsfeld? Dann mit solchen Menschen unterwegs zu sein und Gemeinschaft einzuüben, so wie unser E-Jugendspiel am Anfang. Und manchmal sieht es aus wie Kraut und Rüben. Und manchmal ist es nur so eine Lawine, die rollt. Aber wie schön ist es, wenn so eine Mannschaft funktioniert und zusammenkommt und ein Team entsteht, ein göttliches Team. Und dieses Team wird geformt durch den Teamgeist, den Heiligen Geist, von dem in der Bibel erzählt wird. Der genau das tut, der Gemeinschaft schenkt, der Menschen zusammenbringt und der Stellvertreter von Jesus ist, seit Jesus von dieser Welt gegangen ist. Und der unsichtbar da ist, aber der wirkt und diese Kraft verbindet Menschen. Und deshalb möchte ich auch heute Abend ganz herzlich einladen, dass das nicht Theorie bleibt. Ich habe vorher gesagt, Vertrauen gibt es nur praktisch. Und auch das Vertrauen zu Gott gibt es nur praktisch. Es ist ein Widerspruch, wenn ich sage, ja, ich glaube an Gott und ansonsten ist es mir völlig egal. Sondern Vertrauen heißt nicht, ich glaube an Jesus, sondern Vertrauen heißt, ich glaube dir, Jesus. Und das, was du getan hast und das, was du gesagt hast, ich möchte, dass das für mein Leben von Bedeutung ist. Und deshalb möchte ich mich dir anvertrauen. Ich möchte dir das Vertrauen aussprechen, dass ich glaube, dass du das Beste für mein Leben hast. Und da, wo mein Leben irgendwo in Schieflage geraten ist, da, wo ich Verletzungen erlebt habe, und vielleicht sind das Verletzungen, die ich seit vielen, vielen Jahren oder Jahrzehnten mit mir herumtrage, da kann ich sie zu dir bringen, zu dir, und du sagst selbst, ich bin der Arzt. Und du kommst auch mit diesen Verletzungen klar. Es ist ein praktischer Schritt, es ist ein Schritt des Vertrauens, Jesus einzuladen und zu sagen, Jesus, ich möchte mit dir leben. Es ist eine Entscheidung, ein Entschluss. Ich will mit dir leben. Und ich lade dich ein, diesen Entschluss heute Abend zu fassen. Zu sagen, Gott, ich will mit dir. Und vielleicht ist das bisher überhaupt kein Thema gewesen. Vielleicht war das immer irgendwie auch da und du merkst, es ist dran, das nochmal konkret zu machen. Und dann ist das die Möglichkeit, mit einem einfachen Gebet Gott einzuladen, Jesus einzuladen in dein Leben und zu sagen, Jesus, komm bitte, gestalte mein Leben, heil du meine Verletzungen, schenk mir Vergebung und ich möchte es lernen, anderen zu vergeben und mach mich gemeinschaftsfähig für deine himmlische Gemeinschaft. Ihr findet dieses Gebet hier an der Leinwand. Das ist ein einfaches Gebet. Vielleicht sagst du, es ist mir zu schnell. Ich bin nicht so weit. Ich will gerne noch mal weiter drüber nachdenken. Herzliche Einladung, das zu tun. Es sind auch viele Leute hier, die selber Erfahrung mit Gott gemacht haben. Sprich sie an und wir kommen ins Gespräch und das ist gut so. Aber vielleicht ist es dran, heute Abend einfach mal zu sagen, ich möchte diesen Knopf dran machen. Ich möchte einfach mal Klarheit an dieser Stelle schaffen und dann lade ich dich ein, dieses Gebet mit mir zu sprechen. Ich spreche es laut und du kannst es einfach in der Stille in deinem Herzen mitbeten und zu deinem Gebet machen und so Jesus das Vertrauen aussprechen. Und sage, Jesus, ich lade dich ein. Ich bete. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Danke, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Ich möchte dir mein Leben geben. Du gibst meinem Leben einen Sinn. Du verbindest mich mit Gott. Du schenkst mir Hoffnung. Du zeigst mir, wer ich bin. Heile meine Verletzungen. Vergib mir meine Schuld. Mit dir möchte ich meine Zukunft gestalten. Ich möchte dich besser kennenlernen. Jesus, ich lade dich in mein Leben ein. Amen. Und wenn du dieses Gebet gesprochen hast, dann ist es so, dann sagt Jesus, ich freue mich, in deinem Leben zu sein. Lass uns das Abenteuerleben und Abenteuergemeinschaft gemeinsam fortsetzen. Und ich stehe gerne an deiner Seite. Und es gibt viele andere, für die das auch gilt. Es sind ja 4 Gemeinden, die das Hoffnungsfest veranstalten. Es gibt noch einige weitere Gemeinden. Und Glaube, christlicher Glaube ist keine Solodisziplin. Es ist eine Mannschaftssportart. Die Gemeinschaft gehört dazu. Und ich lade dich ein, hier hinten haben wir ein Kreuz stehen und dieser Treffpunkt Kreuz, finde ich, ist auch symbolisch dafür, dass wir uns um Jesus versammeln und da werden gleich, wenn wir jetzt mit der Veranstaltung fertig sind, Mitarbeiter stehen und dann lade ich dich ein, dorthin zu gehen und es kann nur mal jemand für dich beten oder ihr könnt einfach nur mal so eine kleine Teamberatung machen, welches Team könnte vielleicht zu dir passen, gibt es eine Gemeinde, wo du Fuß fassen könntest, wo du vielleicht auch Teil dieser himmlischen Gemeinschaft werden könntest. Und da gibt es einige weitere Möglichkeiten, ins Gespräch zu kommen. Also herzliche Einladung im Anschluss zum Treffpunkt Kreuz. Und jetzt freue ich mich, dass wir nochmal ein Lied hören von Valerie.